Mein 18-, 19-jähriges Ich hat sich ja auch Dinge von sich gegeben, die einfach jetzt aus meiner heutigen Betrachtung einfach nicht okay sind. So sexistische Sprüche kommen definitiv auch in der Vergangenheit von mir aus meinem Mund.
Knoten im Ohr, der DPSG-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin immer noch Sebi, Bundesvorsitzender, und heute diesmal mit mir in anderer Konstellation dabei sind, vielleicht sagt ihr einmal, wer ihr seid.
Ich bin Miri, ich bin die Referentin für Kinder- und Jugendschutz im Bundesbüro, eine der beiden Referentinnen und zuständig fürs Thema Aufarbeitung.
Und ich bin Max und bin auch immer noch Bundeskurat und freue mich auf unseren Austausch heute.
Genau, wir haben uns heute gedacht, dass wir mit euch heute auch nochmal weiter über die Aufarbeitung sprechen. Das Thema, ja, ist einfach ein echt wichtiges und beschäftigt zu Recht ganz viele von euch. Und ja, wir wollten heute weniger auf ja die ersten Eindrücke wie beim letzten Mal gucken, sondern heute nochmal etwas ja detaillierter auf die Aufarbeitungsstudie und was so unsere konkreten Gedanken auch zu den einzelnen Dingen sind, die die Studie so ja auch diagnostiziert, aussagt, und hoffen, dass es euch noch einfach einen tieferen Einblick in die Studienergebnisse bringt. Ganz wichtig, bevor wir starten, ja, sei hier eine Triggerwarnung ausgesprochen. Es geht auch heute einfach um sexualisierte und spirituelle Gewalt. Das heißt, das sind durchaus belastende Themen. Es ist sehr okay, wenn euch diese Themen belasten. Wenn vielleicht, ja, ihr selber auch betroffen seid und merkt, oh, kann ich gerade nicht so gut zuhören, ist eigentlich gar nicht gut, dann hört auch nicht zu. Dann macht gerne den Podcast aus und teilt euch den Podcast vielleicht ein, hört ihn vielleicht auch gar nicht alleine, sondern mit jemandem zusammen. Schaut einfach, dass es euch gut geht. Und falls ihr merkt, ihr braucht Hilfe, dann geht doch gerne auf dpsg.de. Da findet ihr Kontaktmöglichkeiten zu Fachberatungen, aber auch zu externen Ansprechpersonen, zum Beispiel auch von uns, die Daniela und den Daniel. Auf jeden Fall findet ihr da ganz viel Hilfe. Und ja, jetzt schauen wir doch mal, wo es heute so hingeht. Wir haben heute etwa 45 Minuten gebraucht, um überhaupt diesen Podcast zum Starten zu kriegen. Von daher sind wir quasi schon ein bisschen eingegroovt, wir drei. Trotzdem, all die, die uns heute zuhören, eher weniger. Insofern vielleicht starten wir doch mal mit einem, ja, wie geht's euch eigentlich gerade? Jetzt sind ungefähr 22 Tage nach der Pressekonferenz, nach der Veröffentlichung der Studie. Was sind so eure Eindrücke jetzt so nach, ja, über 3 Wochen, die jetzt vergangen sind?
Ich kann sagen, dass es jetzt langsam sich ein bisschen legt, die Aufregung, die auf jeden Fall vor der Pressekonferenz und vor der Ergebnisveröffentlichung sehr groß war, weil gar nicht so richtig klar war, irgendwie, wie groß wird das Thema, wie groß wird das Thema auch im Verband angenommen und wie viele LeiterInnen und Verbandsmitglieder setzen sich mit dem Thema auch wirklich auseinander und erkennen an, wie wichtig das Thema ist und wie wichtig Aufarbeitung ist und erkennen auch das Leid von Betroffenen an. Und da muss ich sagen, bin ich im positiven Sinne sehr überrascht und begeistert, wie groß die Studie doch Anklang gefunden hat im Verband. Das zeigen die Austauschformate, die wir schon hatten, wo jeweils immer so um die 100 Personen da waren. Das zeigt die Rückmeldungen, die wir einzeln kriegen durch Mails, Telefonate von Stammesvorständen, LeiterInnen, Bezirksvorständen. Das zeigen Treffen mit den Diözesanvorständen, aber auch mit Betroffenen oder Kontakt zu Betroffenen auf den betroffenen Foren. Und ja, deswegen ist gerade die Stimmung ganz gut zu dem Thema und ganz positiv, dass es ein wichtiger, guter erster Schritt war in unserem noch sehr langwierigen Aufarbeitungsprozess.
Da geht es mir tatsächlich auch ganz ähnlich. Bei mir hat sich die Aufregung auch ein bisschen gelegt jetzt einfach mit der Zeit, und trotzdem ist die Wichtigkeit der Ergebnisse nach wie vor ungebrochen. Und das nehme ich tatsächlich im Verband wahr, an ganz vielen Stellen, wo weiterhin Leitende das Gespräch suchen und ihre Verunsicherung teilen und auch Fragen nach der Zukunft stellen. Und das finde ich total gut und wichtig, dass da auch einfach Raum ist, um das gemeinsam auch auszuhalten, dass wir keine schnellen Ergebnisse haben. Und gleichzeitig habe ich auf dem Weg beispielsweise gerade hier nach Westernohe eine Dreiviertelstunde mit einem ehemaligen Leitenden von mir gesprochen, der aus seiner Perspektive nochmal ganz viele Fragen gestellt hat. Was haben wir damals eigentlich falsch gemacht? Und ich finde es total beeindruckend, und das nehme ich an vielen Stellen wahr, dass es auch über den Verband hinaus dieser Reflexionsprozess nochmal gestartet ist, das eigene Handeln zu hinterfragen und zu schauen, wo müssen wir auch im Nachgang nochmal sagen, da waren wir unsensibel und müssen unser Handeln auch weiter hinterfragen. Und das finde ich total stark. Und Sebi, wie ist bei dir?
Bei mir ist auch auf jeden Fall etwas weniger stressig. Also ich glaube, so die ersten Tage nach der PK und auch davor waren einfach echt super voll mit Interviews, mit Eindrücken, mit natürlich auch Menschen, die aufgeregt sind und die schnell Antworten auf, ja, aber auch unlösbare Fragen haben wollten, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt unlösbar. Und ich merke, dass sich nicht nur bei mir beruhigt, sondern auch bei all den Menschen, die sich damit ja auch weiter beschäftigen. Also ich habe das Gefühl, dass auch die Presse irgendwie nochmal anders jetzt auch berichtet gerade so. Die ersten Tage war es schon sehr fokussiert auf die Pressekonferenz selber, und jetzt kommen ja immer mehr Artikel, die sich auch nochmal mehr im Detail auch mit den Inhalten der Studie selber auseinandersetzen, wo ich schon auch das Gefühl habe, dass es nun weniger um ja an und für sich einfach nur ja den Fokus auf das, was die Forschenden erzählt haben, geht, sondern es auch darum geht, was haben wir dazu zu sagen und was macht der Verband vielleicht auch gerade auch schon an unterschiedlichsten Stellen. Also Stämme kommen ja jetzt gerade auch mehr zum Wort, und das finde ich erstmal was Beruhigendes, weil das zeigt, es geht irgendwie auch weiter. Also es bleibt nicht irgendwie bei dieser Pressekonferenz stehen, sondern jetzt interessiert man sich auch dafür, was wir so alles tun. Ja, was mir tatsächlich in den letzten Tagen nochmal aufgefallen ist, dass so selbstverständlich das für uns ist, nachdem wir uns jetzt irgendwie über Jahre mit dieser Studie ja auch auseinandergesetzt haben, gerade wir zwei, Miri, auch im Beirat, dass für ganz viele doch nicht so ganz klar ist, was eigentlich mit sexualisierter und mit spiritualisierter Gewalt gemeint ist oder spiritueller Gewalt. Auch da gibt's ja einen Unterschied zwischen spiritualisiert und spirituell. Was ist denn so dein Eindruck davon? Und vielleicht kannst du ja auch nochmal das für uns alle hier einfach nochmal ein bisschen klarer formulieren. Was ist eigentlich mit sexualisierter und spiritueller Gewalt gemeint?
Ja, ich merke auch total diese Unsicherheit, was genau damit gemeint ist, weil man immer auch irgendwie beim Missbrauch direkt so das ganz Große, die ganz großen, schlimmen, dramatischen Fälle im Blick hat. Und sexualisierte Gewalt ist aber ein total großes Spektrum. Also sie sind alle in ihrer Form dramatisch und schlimm für die Betroffenen, auf jeden Fall. Und man unterscheidet da zum Beispiel zwischen körperlichen und nicht körperlicher sexualisierter Gewalt. Bei nicht-körperlicher sprechen wir zum Beispiel schon von Sprüchen, die irgendwie sexualisierte Konnotationen haben, oder von digitalisierter sexualisierter Gewalt, wie der Aufforderung des Verschickens von sogenannten Dickpics oder auch das Ausgrenzen oder Kommentieren von Körpern in einem sexualisierten Kontext. Und dann gibt es die körperliche sexualisierte Gewalt, die aber auch auf einem Spektrum ist. Das fängt an bei ungewollten Berührungen und kleineren Grenzverletzungen bis hin zu ungewollten Küssen, Berühren von Geschlechtsorganen bis hin auch zu einer versuchten Vergewaltigung oder Vergewaltigung, dem tatsächlichen Missbrauch, was man so darunter versteht im Alltag und darunter kennt. Genau, und dann bei unserer Studie war ja das Besondere, dass wir auch noch die spirituelle Gewalt untersucht haben. Und das ist, wenn quasi geistliche Autoritätspersonen oder generelle Autoritätspersonen ihre Macht ausüben gegenüber dem Gewissen der betroffenen Personen und quasi da vor allem Kontrolle drüber gelangen. Das passiert vor allem eben bei geistlichen Personen oder Personen, die eine größere Autorität haben. Und genau, da sprechen wir dann von spiritueller, aber nicht von spiritualisierter Gewalt. Und das fand ich jetzt bei den Austauschtreffen nochmal ganz gut so, auch zur Einordnung, was alles tatsächlich darunter fällt, weil sich auch einige Betroffene gemeldet haben, die sich dann gar nicht sicher waren, ob sie jetzt darunter fallen und ob sie sich melden dürfen. Und da auch nochmal der Appell, jede Grenzverletzung und wann immer man sich unwohl fühlt, das zählt alles zu dem großen Spektrum von sexualisierter Gewalt und kann, soll, darf bitte unbedingt gemeldet werden und sich darüber ausgetauscht werden. Genau, was habt ihr denn noch so mitbekommen, was so die großen Themen sind vom Inhalt, was jetzt so große Rückfragen bedeutet haben oder ja, zur Folge hatten?
Also ich kann das für meinen Bereich nochmal tatsächlich sagen. Wir hatten einen spannenden Austausch der DiözesankuratInnen letzter Tage und da war nochmal gerade das Thema der spirituellen Gewalt natürlich ein ganz großes mit der Frage, wie können wir da auch nochmal eine Sicherheit geben für diejenigen Menschen, die als KuratInnen in unserem Verband unterwegs sind und da auch nochmal helfen, sensibler zu werden an der Stelle. Und ich glaube, dass wir da eine gute Hausaufgabe durch diese Studie auch einfach nochmal mitbekommen haben, an dieser Stelle auch im Bereich der geistlichen Verbandsleitung deutlich sensibler zu werden. Und auch in dem großen Themenspektrum, da wir ja gerade in diesem Bereich häufig sowohl mit hauptamtlichen als auch mit ehrenamtlichen Menschen zu tun haben, nochmal zu schauen, wie können wir auch da unsere Standards auch hauptamtlichen gegenüber artikulieren und auch wirklich gut nochmal auch in den Stämmen ausdrücken, wie wichtig dieses Thema ist. Das ist, glaube ich, an der Stelle nochmal eine Frage, die mich da auch gerade selber weiterhin umtreibt, die aus diesem Austausch heraus entstanden ist.
Mich hat so die letzten Wochen auch nochmal die Frage nach dieser Durchdringung sexualisierter Gewalt in unserem Verband beschäftigt, wo ich auch merke, dass für das Außen dass eben genau aus den von dir vorhin genannten Gründen, Miri, das gar nicht so, glaube ich, dem Verband und auch den Menschen, die vielleicht jetzt gerade zuhören, so richtig klar und bewusst war, was damit eigentlich gemeint war. Ne? Also, weil ich nehme schon wahr, dass nicht nur unter PfadfinderInnen, sondern gesamtgesellschaftlich mit sexualisierter Gewalt immer sofort die ja schwerste Straftaten irgendwie verbunden werden, wie Vergewaltigung, oder wirklich körperliche Taten, wo versucht wird, ja, gewaltvoll Sex zu haben. Und das ist aber ja hier gar nicht nur gemeint, sondern eben all diese Nuancen, diese Gewaltformen, die du gerade genannt hast, all das ist ja die Durchdringung in unserem Verband. Und wenn man sich das bewusst macht, dann kann man, glaube ich, auch sehr gut oder sollte man sogar sehr gut damit übereinkommen und sagen, ja, das stimmt, da gibt's eine Durchdringung, weil wenn wir ehrlich zueinander sind, auch hier gesellschaftlich, dann müssen wir doch anerkennen, dass die gesamte Gesellschaft hier in Deutschland sehr durchdrungen ist von sexualisierter Gewalt. Wenn ich auf Konzerte gehe, ich sehe immer irgendwelche Typen, die auf ja Frauen echt unangenehm zugehen und meinen, mit ihrem Gesicht ganz nahe heranzugehen. Oder wenn ich irgendwie in einer Kneipe bin, beobachte ich sexualisierte Gewalt, indem irgendwelche herablassenden Sprüche über und sexistische Sprüche über Frauen abgelassen werden vor allem. So, das hat nicht nur in dem Fall dann was mit Pfadfinden zu tun, aber weil es eine gesellschaftliche Durchdringung gibt, findet die eben auch bei uns PfadfinderInnen statt. Wir gehören zur Gesellschaft dazu und ich glaube, das zeigt nochmal, dass wir, wenn wir ganz ernst nehmen, was unser pfadfinderischer Auftrag ist, nämlich die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben, dann sollten wir doch, weil wir zu dieser Gesellschaft gehören, doch schauen, dass die sexualisierte Gewalt gerade in unserem Verband weniger wird. Und das meint eben auch diese ganzen Formen wie ja, die vielleicht nicht schwerste körperliche Gewaltformen sind oder auch strafbare Gewaltformen, aber die doch eben auch schlimm sind für Betroffene und die all das begünstigen, was dann noch zu viel Schlimmerem führen kann.
Ja, genau. Und auch das Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit dem in der Gesellschaft, das zeigt ja auch ganz klar, ne, dass du gesagt hattest, das sind Typen, die dann da irgendwie unangenehm gegenüber nichtmännlichen Personen sind, zeigt ja auch nochmal, zeigt die Studie ja auch nochmal ganz deutlich, dass wir vor allem bei den Tätern eben von männlichen Personen sprechen und dass das seltenst, dass es eine sexuelle Motivation hat, indem das erwachsene Männer sind, die sich irgendwie körperlich zu Kindern hingezogen fühlen, sondern die einfach Sexualität oder Körperlichkeit als Machtinstrument ausnutzen gegen eben Betroffene und dann gegen Betroffene allen Altersklassen, gegenüber Kindern, Jugendlichen, jungen Leiterinnen, gegen alle Personen quasi und dass da ja auch die Täter auch in allen Altersstufen vorkommen. Also wir reden ja auch, wir haben ja auch in der Studie einen großen Teil zum Thema Peergewalt, dass es eben nicht nur die alten Männer sind oder die alten Leiter sind, die Gewalt ausüben, sondern genauso Kinder und Jugendliche, die anderen Kindern und Jugendlichen Gewalt an Ton- und Grenzverletzungen machen und dass es da nicht immer eben diese große strafrechtlich relevanten Sachen sind, sondern Sachen, die oft dann so vermeintlich als Spaß gelten oder ach, das war ja nur lustig gemeint und so sind sie halt, die Jungs. Das hat das auch nochmal ganz deutlich gezeigt in der Studie. Fand ich nochmal ein wichtiges Learning, auch für den Umgang, wie wir später damit jetzt weiter umgehen wollen mit den Ergebnissen. Aber Max, du wolltest auch noch was sagen.
Genau, ich hatte da letzte Woche auch nochmal ein sehr spannendes Gespräch mit einer Leiterin, wo ich gemerkt habe, was für spannende und tolle Reflexionsprozesse da jetzt in Stämmen auch tatsächlich einsetzen. Ein Stamm, wo es traditionell so ist, dass die Leitenden ihre Kinder und Jugendlichen von den Wölflingen bis zu den RoverInnen hin begleiten und mit ihnen quasi mitwechseln. Und wo genau die Frage nochmal gestellt wurde, können wir das jetzt eigentlich überhaupt noch auf Grundlage dieser Studie, weil ja gerade dadurch das Potenzial, Beziehungen auszunutzen und asymmetrische Beziehungen aufzubauen und weiter zu verstärken, eklatant verschärft wird. Und das finde ich einfach total wichtig, dass wir das an ganz, ganz vielen Stellen setzen, dass wir reflektieren, was wir tun. So, und dann kann man ja immer noch an Stellen zu begründeten Entscheidungen kommen, warum man etwas tut. Aber wir müssen darüber nachdenken, was hat es für Gefahrenpotenzial, wenn wir uns für eine bestimmte Entscheidung entscheiden. So. Und das finde ich gut, wenn dieser Reflexionsprozess immer stärker in unserem Verband Einzug hält an der Stelle.
Voll. Und also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich auch so an meine Vergangenheit zurückdenke, dann habe ich vieles in dieser Studie ja auch wiedererkennen müssen aus meinen Erlebnissen und wo ich aber auch selber mich reflektieren muss und einfach auch sagen muss, ja, also mein 18-, 19-jähriges Ich hat sich ja auch Dinge von sich gegeben, die einfach jetzt aus meiner heutigen Betrachtung einfach nicht okay sind. So sexistische Sprüche kommen definitiv auch in der Vergangenheit von mir aus meinem Mund. So, und das muss gar nicht so sehr dann in dem Fall mit dem Pfadfinden selber zu tun gehabt zu haben, aber ich bin sozialisiert worden irgendwie, wo so Sprüche irgendwie dazugehörten. Oder, keine Ahnung, wenn man jetzt noch weiter zurückguckt, der klassische Blondinenwitz, auch das ist ja sexistische Kackscheiße. Und hat sicher auch, wenn man gerade ja auch nochmal auf dieses Pfadfinderspiel guckt, was in der Studie ja auch erwähnt wird, zeigt sich ja auch, ja, das existiert schon noch so, so ein Kram. Und genau da müssen wir dran. Und gar nicht zu sehr sagen, wir sind alles schlimme Menschen, aber wir sind fehlerhafte Menschen. Es ist total okay, fehlerhaft zu sein, aber wir dürfen auch aus unseren Fehlern lernen und uns einfach auch weiterentwickeln und einsehen, dass manches, was ich früher vielleicht witzig, nicht schlimm fand, heute einfach anders betrachten darf und mich da auch ändern und sagen darf, ja, ist scheiße heute, mache ich nicht mehr.
Ich finde da vor allem nochmal wichtig, auch auf dem Schirm zu haben, wir werden auch da ja nicht an ein Ende der Entwicklung kommen und irgendwann sagen können, jetzt haben wir diese Studie zu Ende entwickelt oder wir haben uns zu Ende entwickelt, sondern es ist ein Prozess, der dauerhaft weitergehen wird und wir werden in 5 Jahren Fragen neu und anders stellen müssen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir auf dem Schirm haben müssen, dass wir niemals perfekt sein werden in dem, was wir tun, sondern immer auch Kinder unserer Zeit sind, die immer wieder neu Fragen stellen dürfen und müssen.
Ja, es ist deswegen irgendwie genau wichtig, auch gar nicht, glaube ich, einen Anspruch zu haben, ein komplett sicherer Safe Space zu sein, sondern einfach ein sichererer Ort, wo Personen sicherer sind und wo vor allem auch Personen erkennen, wenn sie Gewalt erlebt haben, dass der Blondinenwitz eben nicht in Ordnung ist und dass es da ist, schon eine Grenze überschreitet und dass man das schneller meldet, man das mitbekommt und wir alle irgendwie ein bisschen wachsamer werden und die Sachen als das erkennen, was sie sind, nämlich als unangebracht, unangemessen, gewaltvoll und nicht in Ordnung in unserem Verband, der ganz andere Werte eigentlich hat und vertritt und eigentlich ganz andere Ziele hat für seine Mitglieder.
Ja. Und Stichwort Verantwortung für seine Mitglieder, das fand ich auch in der Studie nochmal spannend. Nochmal dieses Augenmerk darauf, was eigentlich die große Verantwortung, auch die große Rolle ist, die wir ja als LeiterInnen in den Stämmen, in den Gruppenstunden haben. Ne? Dass auch RoverInnen, wenn ich deren Leiter bin, meine Schutzbefohlenen sind. Dass ich einfach nicht bewusst nicht ganz auf Augenhöhe mit denen bin, sondern ich bin Leiter und trage Verantwortung für das, was mit dieser Ruferunde auch am Ende passiert, wenn ich mit denen auf eine Veranstaltung fahre oder dergleichen. Auch wenn wir vielleicht gut miteinander können, vielleicht auch ein freundschaftliches Verhältnis auf der einen oder anderen Art haben, muss trotzdem immer klar sein, ich trage die Verantwortung für diese Menschen und es gibt da auch Grenzen. So, auch das ist ja etwas, was ja in meiner Pfadi-Vergangenheit durchaus auch begegnet ist, wo gute Freunde auch dann mit einer Roverin auch irgendwie zusammengekommen sind. Die sind jetzt miteinander vielleicht auch sogar verheiratet. Und trotzdem muss auch anerkannt werden, naja, das hätte aber auch anders enden können. Das hätte auch doof enden können, dass die Person, die Roverin ist, nicht fest oder nicht merkt, dass da ein Machtverhältnis ist und vielleicht auch aus falschen Gründen vielleicht auch die Beziehung sucht. Und ich glaube, das fand ich für mich auf jeden Fall super spannend nochmal, weil ich glaube, das wird auch etwas sein, worauf wir in Zukunft nochmal einen viel größeren Fokus setzen müssen, zu überlegen, ja, was ist unsere Rolle als Leitung und wo muss ich auch einfach sagen, wenn ich gewisse Standards, wenn ich gewissen Schutz nicht gewährleisten kann, dann kann ich vielleicht auch nicht auf eine Fahrt oder ähnliches gehen, weil am Ende trage ich die Verantwortung und ne, anderes Thema, jetzt vielleicht nicht die Beziehung, aber wenn ich auf ein Lager fahre, wo einfach keine Schutzräume sind, wo Baderäume nicht kinder- und jugendschutzgerecht sind, muss ich mir halt vielleicht fünfmal überlegen, ob das so der richtige Ort ist, um da hinzufahren, weil es könnte was passieren.
Und vor allem, also was sich bei mir nochmal gezeigt hat, ich gehe, seit die Studie veröffentlicht ist, viel, viel wacher mit dem ganzen Thema Alkohol um tatsächlich und stolpere immer wieder darüber, an wie vielen Stellen in Werbeflyern und so weiter auch für Aktionen des Verbandes irgendwie das Bierglas mitgezeigt wird und wo klar ist, worum es an dem Abend gehen soll. Und ich glaube, also ich finde da nochmal total wichtig, unser Verband ist ein Verband, wo gelebt werden darf, aber wo verantwortungsvoll vor allem gelebt werden muss und wo wir halt wissen müssen, dass wir eine Vorbildfunktion auch für Kinder und Jugendliche haben und wir eben auch eine Verantwortung haben, die über eine normale Zeit hinausgeht, wenn wir im Lager unterwegs sind. Also ich kann nicht um 10 Uhr sagen, jetzt ist alles egal, sondern ich habe 24 Stunden am Tag letztendlich als leitender Mensch Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen, die mit mir unterwegs sind. Und da nochmal viel sensibler drüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich auch für Traditionen, die es teilweise in den Stämmen und Bezirken, in den Diözesanverbänden oder auch auf Bundesebene gibt. Wie gehen wir mit diesem Thema in Zukunft nochmal auch anders um? Und braucht es das Thema eigentlich überhaupt? Also braucht es diesen großen Stellenwert, den Alkohol an vielen Stellen einnimmt? Oder müssen wir nicht eigentlich den Fokus auf ganz andere wichtige Dinge legen, die für Kinder und Jugendliche spielentscheidend sind an der Stelle?
Ich würde noch sagen, man hat ja auch nicht nur eben die Verantwortung für Kinder und Jugendliche auf Fahrten oder so, aber auch wenn man auf einer Feier vom Stamm ist, wo vielleicht auch nur RoverInnen und LeiterInnen sind, hat man ja auch für die eine Verantwortung. Man hat auch als ältere Leitungsperson gegenüber jüngeren Leitungspersonen eine Verantwortung und auch eine gewisse Machtposition, wenn man eine gewisse Zeit dabei ist und einfach mehr Know-how hat, vielleicht Vorstand ist oder Vorstand war ganz lange, ist das ja auch ein ganz großes Gefahrenpotenzial für asymmetrische Beziehungen ganz fett in Anführungszeichen und eine Ausnutzung von Gewalt und eine vielleicht Vorbereitung auf gewaltvolle Prozesse, die noch kommen könnten.
Was ich meinte, war, dass wir gleichzeitig aber ja auch nicht in Panik geraten dürfen. Ne? Wenn ich jetzt so mich die letzten Minuten selber höre, klingt das ja alles total dramatisch und sehr frustrierend. So, und das will ich ja auch nicht. So, von daher wird's, glaube ich, auch nochmal die nächsten Jahre super spannend, so diese Balance auch zu finden, ne? Also, wo ist auch total in Ordnung, auf Hike zu fahren, wo man irgendwie dann halt auch alle gemeinsam irgendwie in einem Zelt ist, was ja nicht per se super schlimm sein muss. Aber irgendwie müssen ja Rahmenbedingungen geschaffen werden, jetzt in Zukunft, wo einfach noch besser und noch sensibilisierter Situationen sind, wo Kinder, Jugendliche, aber auch die Leitenden selber das Gefühl haben, sie können wirklich äußern, wenn ihnen etwas unangenehm ist oder so. Darum geht's ja am Ende. Und sicher das Spannendste ist auch, ne, so ein Abschlussergebnis der Studie ist ja, oder so eine Abschlussempfehlung der Studie ist ja, dass wir uns auf vielen Ebenen mehr professionalisieren müssen. Und es, also zumindest ich lese da so ein bisschen zwischen den Zeilen heraus, ob wir nicht gucken müssen, dass wir alle zu Pädagogen werden, zu Professionellen. So, und dann frage ich mich natürlich, naja, wie viel Fahrt finden, wie viel Ehrenamt wollen wir denn in diesem Verband in Zukunft auch aufgeben, ne? Weil am Ende macht das ja auch diesen Verband aus, dass auch die Leiter in einer gewissen Entwicklung sind und sich ausprobieren und vielleicht auch nicht professionelle PädagogInnen sind, mal davon abgesehen, wenn ich in Schulen und auch andere Kontexte schaue, wo Professionelle unterwegs sind. Meine ich gehört und gelesen zu haben, dass da durchaus auch Gewalt stattfindet.
Ich würde da auch nochmal ganz klar den Appell sehen, diese Studie jetzt gar nicht als eine Schrift zu sehen, die uns alles verbietet und die uns sagt, wie unfassbar schlimm wir doch sind, sondern als eine Chance auch zu sehen, wie wir uns jetzt einfach verbessern können, wie wir den Verband sicherer machen können und wie wir uns gemeinsam irgendwie reflektieren können und gucken können, wie können wir die Grundwerte der Pfadfinderei weiterleben in sicheren Bahnen und in sicheren Rahmenbedingungen, so dass wir alle hier immer noch eine wahnsinnig tolle Zeit haben. Der Verband bedeutet uns ja einfach sehr vielen Leuten immer noch sehr, sehr viel. Zu Recht, und das einfach jetzt zu sehen, hey, das muss gar nichts Schlimmes sein, sich zu verändern. Das ist was Gutes, sich zu verändern, und dass wir alle eine sichere und noch bessere Zeit gemeinsam haben können. Und dass eine Möglichkeit jetzt auch einfach ist, sich zu verändern.
Und es ist ja auch eine total pfadfinderische Haltung, diesen Pragmatismus jetzt an den Tag zu legen und zu sagen, wir krempeln die Ärmel hoch und krempeln uns als Verband an manchen Stellen um. Und bewahren trotzdem an vielen Stellen auch einfach die Identität, die uns als PfadfinderInnen auch einfach so im Herzen bewegt. Eine Leiterin hat vor kurzem mal zu mir gesagt, darf ich denn jetzt eigentlich noch Spaß am Pfadfinden haben? Wo ich gedacht habe, das war nicht eine Frage, die mich sehr getroffen hat, weil ich gedacht habe, die rührt ja aus einer total tiefen Verunsicherung heraus. Und gleichzeitig denke ich mir natürlich, wir dürfen und wir müssen Spaß an dem haben und Freude haben, an dem, was wir in diesem Verband tun, weil die Chancen, die dieser Verband für jeden einzelnen Menschen, egal wo, bietet, einfach kolossal groß sind. Und wir müssen eben nur dafür sorgen, dass die Chancen zum Positiven da sind und dass die Türen, die ins Negative führen, geschlossen werden und dass wir da eben in eine gute Richtung unterwegs sind.
Ja, voll.
Und dabei hilft, glaube ich, total, wenn man in den Stämmen gut darüber in den Austausch kommt und in den leitenden Runden einfach viel, viel, viel miteinander, aber auch mit den Kindern und Jugendlichen eben in den Austausch hineingeht und überlegt, wo sind denn Situationen, wo sich Wölflinge auch selber vielleicht schon mal unwohl gefühlt haben, wo sind Situationen, wo Juffis vielleicht nochmal gerne in den Austausch kommen wollen und so weiter und so fort. Und auch da die Expertise derer zu nutzen, mit denen wir unterwegs sind.
Ja, das wäre auch noch so ein großer Appell, mit den Kindern auch in den Austausch zu gehen, mit den Jugendlichen, und nicht die Scheu zu haben, das Thema anzusprechen, weil die sind letztendlich die ExpertInnen für ihre eigene Lebenswelt. Die wissen, wo fühle ich mich unwohl, wie möchte ich angesprochen werden, in welchem Setting möchte ich die Dusch- und Waschräume haben und wie möchte ich schlafen, in welchen Konstellationen. Da einfach ganz ehrlich in den Austausch zu gehen und sich ja die ExpertInnen-Meinung anzuholen, das sind die Kinder und Jugendlichen selbst.
Und natürlich trotzdem immer auch gewisse Kinder- und Jugendschutzstandards gelten zu lassen. Ich glaube, Ziel darf jetzt auch nicht sein, alles zu machen, was die Kinder und Jugendlichen sagen. Denn wir wissen auch, dass manchmal da auch Gruppendynamiken entstehen können. Aber ich glaube, das hast du auch gar nicht gemeint, Miri. Was, glaube ich, ja auch ein gutes Stichwort ist, nämlich was, können wir denn jetzt eigentlich machen? Also was machen oder nicht was können, sondern was wollen und werden wir denn jetzt auch schon in den nächsten Tagen und Wochen und vielleicht Monaten auch schon tun? Nicht nur wir als Verband, sondern was mir schon auch begegnet ist, die Frage aus den Stämmen. Was können wir denn jetzt tun? Mir begegnet durchaus das ein oder andere auch an wir müssen jetzt unbedingt was machen, wir wollen was machen und es werden schon überlegt, welche Beschlüsse und Anträge auf unterschiedlichen Versammlungen gefasst werden. Vielleicht können wir ja auch dazu mal einen kurzen Einblick geben, was wir dann vielleicht auch auf Bundesebene machen. Ich glaube, da hast du einen ganz guten Blick, Miri.
Genau, also wir sitzen ja gerade alle im wunderschönen Westernur bei bestem Wetter und treffen uns morgen zusammen mit dem Aufarbeitungsbeirat und der Bundesleitung, um da schon mal gemeinsam zu schauen, wie gehen wir jetzt um, was sind die nächsten Schritte, eventuell was brauchen wir auch für eine Bundesversammlung und wie werden wir in Zukunft den Aufarbeitungsprozess, der ja jetzt gerade erst gestartet ist, noch weiter fortführen, wer hat den Hut auf, wer hat wo welche Verantwortung. Das wird, glaube ich, schon mal ein super wichtiger Schritt für die Organisation, aber auch Stämme können natürlich jetzt schon total viel machen. Es ist super wichtig, dass erstmal alle Verbandsmitglieder, weil ich glaube, das ist immer noch nicht überall angekommen, die Ergebnisse kennen, dass sie sie anerkennen und dass sie sie auch reflektieren. Es sind in der Studie stehen ja verschiedene Beispiele an Traditionen, Ritualen, die man sehr, sehr kritisch sehen kann. Und da sind einfach die Stämme ihre eigenen ExpertInnen. Wir haben ja keine Ahnung, in welchem Stamm genau was passiert. Und da einfach gemeinsam in der Leitungsrunde sich zusammenzusetzen und sich ganz ehrlich zu hinterfragen, was haben wir, was machen wir? Vielleicht auch, was machen wir schon echt richtig gut? Aber auch, wo müssen wir noch Sachen anpassen? Wo müssen wir Sachen verändern? Braucht es eigentlich dieses Ritual, was wir immer gemacht haben? Braucht es das wirklich noch? Gibt es da nicht irgendwie auch coole Alternativen? Vielleicht da auch im Austausch mit anderen Stämmen zu gehen. Hey, wie macht ihr eine Versprechensfeier? Wie ist bei euch vielleicht auch der Stufenwechsel oder so? Um da einfach gemeinsam irgendwie in Austausch zu gehen. Wovor ich jetzt erstmal warnen würde, wäre wahnsinnig schnell 1000 Anträge zu beschließen oder vorzugehen, weil ich glaube, wir brauchen einen reflektierten Umgang damit, damit es auch alles nachhaltig ist und nicht irgendwie jetzt wieder angesprochen auf den Föderalismus, den in der Studie ganz groß ist, nicht, dass da jetzt jeder Stamm, jeder Bezirk, jeder DV wieder seine eigenen Regeln hat und irgendwie nichts mehr vergleichbar ist miteinander, sondern da irgendwie Ruhe bewahren und dann aber auf jeden Fall in späterer Zukunft Anträge beschließen und dann den Verband grundlegend ja ändern zu können und Strukturen ändern zu können. Aber auch Kulturen. Und um Kulturen ändern zu können, müssen wir sie erstmal alle anerkennen und verstehen, was ist eigentlich unsere Stammeskultur, weil es gibt nicht die eine DPSG-Kultur.
Und auch da sind ja schon verschiedene Support-Dinge auf dem Weg, Miri, die ihr gerade fleißig am Entwickeln seid.
Genau, ja, wir entwickeln gerade Methoden, wie ihr nochmal in euren Stämmen am besten miteinander austauschen könnt, aber auch wie ihr vielleicht mit Erziehungsberechtigten in ein Gespräch kommen könnt und vielleicht irgendwie einen Informationsabend machen könnt zu den Ergebnissen. Es steht ja jetzt auch die ersten Anmeldungen für die nächsten Lager an, wo sicherlich auch viel Unsicherheit auch seitens von Erziehungsberechtigten ist und wir denen irgendwie begegnen könnt und die Ergebnisse trotzdem dabei ernst nehmen könnt. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch was einfällt.
Zum Beispiel, ich glaube, es war gestern, also heute, wenn wir das hier aufnehmen, ist Freitag, der 27. Das heißt, gestern war Donnerstag. Ich glaube, da haben wir an die Diözesan-Vorstände schon mal einen Ablaufplan geschickt mit ein, zwei weiteren Infos, wie sie einen Studienteil auf ihren Diözesanversammlungen durchführen können, wenn sie das denn möchten. Insofern vielleicht lernen unsere ZuhörerInnen auch noch, während den Diözesanversammlungen, falls sie dorthin fahren in den nächsten Wochen, im März sind nämlich ganz viele, lernen sie da vielleicht noch das eine oder andere zusätzlich. Und ansonsten, ich sitze hier zum Beispiel in Westernur und ich glaube, Max, Miri, ihr zwei sitzt ja auch hier in Westernur und das hat einen ganz guten Grund, nämlich der Beirat tagt dieses Wochenende hier und gleichzeitig auch die Bundesleitung. Die haben unterschiedliche Sitzungen, aber sie werden sich morgen nochmal für etwa 4 Stunden auch nochmal zusammensetzen. Da wird es dann ganz konkret darum gehen, was empfiehlt der Beirat, der Leitung des Verbandes, wie weiter die Aufarbeitungsarbeit gestaltet wird. Also wir beschäftigen uns gerade noch gar nicht so sehr mit Methoden, sondern vielmehr damit, wie sieht denn ein Gremium der Zukunft aus, das ein Auge auf die Aufarbeitung kritisch hat, also wo es eher darum geht, immer wieder kritisch zu bewerten, was der Verband gerade tut und wohin er sich gerade mit der Aufarbeitung bewegt und vielleicht noch ein zusätzliches Gremium oder irgendwas anderes, ein Arbeitskreis, wie man es auch immer nennt, das diese Aufarbeitungsarbeit gestaltet, also da dann Methoden entwickelt und so weiter. Darum wird es dieses Wochenende gehen, was da so die Empfehlungen sind und wohin die Reise dann jetzt vielleicht auch mit Beschlüssen durch die Bundesversammlung geht. Und da dürfen alle im Verband sicher gespannt sein, was dann auch am Ende bei der Bundesversammlung in diese Richtung rauskommt. Ganz klar muss sein, und das ist mir auch nochmal wichtig, das allen mitzugeben. Auch hier wird immer gelten, es braucht die Expertise von außen, Fachexpertinnen, die von außen uns darin beraten, was wir weiter im Rahmen der Aufarbeitung tun, und noch viel wichtiger eigentlich die Perspektive von Betroffenen, dass die irgendwie da mit einfließt und auch berücksichtigt wird, am besten durch mehrere betroffenen Perspektiven. Das wird so das Ziel der nächsten Wochen, Monate, aber sicher auch Jahre sein. So, und daran dürfen sich alle auch ein Beispiel nehmen, weswegen wir auch immer wieder sagen, haltet kurz ein. Wir können jetzt viel wieder selber entscheiden, aber dann fehlt wieder diese Perspektive von außen. Es fehlt dann wieder die Perspektive auch von Betroffenen, und die muss jetzt ganz zentral und wichtig sein.
Und bei der Fachexpertise finde ich es nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir auch da ja schon dabei sind, auch Formate nochmal in den Blick zu nehmen, um auch im Verband die Sensibilität für bestimmte Themen nochmal zu setzen. Vom 9. bis 11. Oktober sind wir da ja im wunderschönen Magdeburg in der Jugendherberge zur Fachtagung Spiritualisierte Gewalt und werden uns da mit dem Thema auseinandersetzen und werden schauen, wo sind da eigentlich Fallstricke in unserem Verband, die es zu beachten gibt, wo können wir nochmal einfach viel, viel sicherer werden. Und ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir einfach wirklich darauf schauen, wo können wir hin, wenn wir auf das schauen, was wir gerade im Verband haben, und da uns viel Zeit nehmen, um erstmal nochmal den Ist-Zustand auch selber nochmal zu begreifen und wirklich zu durchdringen.
Ja, und weiß nicht, haben wir noch vielleicht noch irgendwie Tipps und vielleicht Hinweise auch nochmal konkret für die Stämme, weil viele sind ja jetzt auch damit beschäftigt, auch einfach Anfragen von Eltern zu beantworten, ne? Also vielleicht auch hier nochmal die Frage, wie gehen denn jetzt unsere Stämme damit um, dass da Eltern Fragen haben?
Ja, also erstmal haben wir natürlich noch bis in 2 Wochen haben wir das nächste Austauschformat, wo ja bisher auch schon teilweise Erziehungsberechtigte teilgenommen haben. Da kann man auf jeden Fall nochmal darauf verweisen, dass es da nochmal detailliertere Informationen zu den Ergebnissen geben wird und auch eine Einordnung, weil mit Sicherheit noch nicht jeder Stammesvorstand und jede Leiterin die Studie komplett gelesen haben wird und verstanden haben wird. Und ansonsten kann man nur sagen, nehmt die Sorgen der Erziehungsberechtigten ernst und der Eltern, aber sagt vielleicht auch, also seid da ganz transparent mit euren Präventionsmaßnahmen. Was habt ihr schon? Habt ihr vielleicht ein Schutzkonzept, auf das ihr verweisen könnt? Habt ihr Präventionsbeauftragte in euren Stämmen? Habt ihr andere Maßnahmen, die ihr schon genau sagen könnt, was ihr genau macht, und zeigt euch da ehrlich und ja, sagt aber auch, wo ihr, dass ihr euch vielleicht noch reflektieren werdet oder was eure Maßnahmen sind, die ihr bei euch ergreifen werdet. Vielleicht plant ihr eine Leiterrunde, wo ihr genau zu diesem Thema sprechen werdet. Und dann könnt ihr das auch ganz offen kommunizieren, dass ihr die Ergebnisse jetzt kennt und euch jetzt zusammensetzen werdet und guckt, was die jetzt genau ganz konkret für euren Stamm und für euren Stammesalltag eben bedeuten und für die Sicherheit der euch anvertrauten Kinder und Jugendlichen.
Ja, und vielleicht noch, ich glaube ja auch, dass viele vielleicht auch überfordert sind mit diesem Begriff Konzept, ne? Weil Konzept klingt nach sowas, was irgendwie verschriftlicht irgendwo festgehalten ist. Das haben vielleicht auch ganz viele, die zuhören, gar nicht. Aber ich bin überzeugt davon, dass ganz viele Stämme schon Präventionsmaßnahmen, sehr gute, machen, ohne wirklich sich bewusst zu sein, dass sie das tun. Wie zum Beispiel, dass Kinder und Jugendlichen altersgerecht in Zelten untergebracht sind, dass LeiterInnen in aller Regel hoffentlich nicht mit den Kindern zusammen in einem Zelt schlafen, sondern es gibt ein LeiterInnen-Zelt. Manche trennen auch einfach schon jetzt sehr bewusst nach Geschlechterzugehörigkeit beziehungsweise nach Gender. Und wieder andere treffen einfach sicher auch ganz großartige Maßnahmen, indem sie zum Beispiel ja sowas wie ein Listening Ear, also so ein Menschen, die im Stamm dafür zuständig sind, wenn es einem nicht gut geht, ansprechbar zu sein. Das sind ja auch super wichtige Sachen, die vielleicht aber nirgendwo in einem Konzept drin stehen, aber gemacht werden. So, das dürft ihr auch alles erzählen. Also vielleicht ist eher die Antwort, erzählt einfach, wie euer Lageralltag aussieht, wie euer Gruppenstundenalltag aussieht, und dann werdet ihr wahrscheinlich feststellen, dass ihr schon ganz viel tut. Und da, wo ihr feststellt, ah, da fehlt eigentlich noch was, dann ist das erstmal nicht super dramatisch, sondern ist eher ein, ah, cool, da haben wir jetzt was entdeckt, da können wir uns jetzt Gedanken zu machen. Und natürlich gilt immer, wir als Institution, das meint uns als Bundesverband, tragen natürlich ganz viel Mitverantwortung. Und wir müssen natürlich jetzt in den nächsten Jahren gucken, wie wir euch in den Stämmen da auch gut begleiten und euch auch Material und Möglichkeiten bieten, wie ihr selber im Stamm dann auch Kinder- und Jugendschutz ordentlich durchführen könnt. Also hier nochmal ganz wichtig, es ist nicht eure alleinige Verantwortung, sondern wir tragen mit euch diese Verantwortung.
Es geht ja auch gar nicht nur darum, wie reagiere ich jetzt mit Erziehungsberechtigten, sondern auch, was mache ich, wenn jetzt Betroffene auf mich zukommen, als ich bin Stafo und ein Betroffener erzählt mir jetzt vielleicht, was im Stamm ihm oder ihr passiert ist. Und da auch eine nochmal herzliche Einladung, sich auf jeden Fall an die externen Ansprechpersonen zu wenden, die wir haben, an Daniel und Daniela, die dann, mit denen ihr dann gemeinsam schauen könnt, was braucht es jetzt, braucht es irgendwelche Verfahren oder andere Maßnahmen. Und auch nochmal die Einladung, sich auf jeden Fall noch an Betty zu wenden, unsere zweite Kinder- und Jugendschutzreferentin, die vor allem für die Ausschlussinterventionsverfahren zuständig ist. Genau, da bekommt ihr auf jeden Fall ein offenes Ohr und könnt ihr euch jederzeit vertrauensvoll dran wenden, auch dann, wenn ihr vielleicht irgendwie euch im Stamm nicht wohlfühlt, damit das da jemandem zu erzählen, gibt es auf anderen Ebenen immer Personen, die euch dann da zuhören und sehr gerne weiterhelfen werden.
Ja, wir haben jetzt schon über 40 Minuten gesprochen, glaube ich, wieder super viel Input für alle, die zuhören. Ja, vielleicht reicht's jetzt auch. Wir schauen einfach mal, was wir so in der nächsten Podcast-Folge wieder für euch zu erzählen haben. An dieser Stelle wieder danke an alle, die zuhören. Die letzte Folge haben echt, zumindest für mich überraschend super viele gehört. Ich freue mich, wenn es wieder sehr viele Menschen hören. Genau, damit es vielleicht sogar noch mehr Menschen hören, teilt doch gerne diese Folge und auch die davor, erzählt von dem Podcast, folgt uns, man sagt wohl, lasst irgendwie ein Like da oder abonniert oder wie auch immer man das in Spotify sagt. Ich hoffe, wir hören und sehen und sprechen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt, so, hier guck, ich wollte jetzt mal so einen coolen Slogan hauen, wenn es wieder heißt, Knoten im Ohr. Okay, super weird, aber ihr wisst, was ich meine. Also, macht's gut, habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Knoten im Ohr. Der DPSG-Podcast.